Ich lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Frei zur Sendung LAP Magazin, die Sendung zum lokalen Aktionsplan gegen Rechts. Heute mit Christina Mikrofon und
Jana. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Endlich wieder zu zweit.
Endlich mal wieder zu zweit. Die Osterferien sind durch. Urlaubszeit ist durch. Für einen Moment zumindest.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In den kommenden 60 Minuten haben wir verschiedene Themen für euch vorbereitet. Nach einer ersten Musik steigen wir direkt ein mit unserem ersten Studiogast. Wir sprechen nämlich über eine Lesung, die ansteht am 7. Mai in Erfurt. Es ist eine Lesung zum Buch mit dem Titel Lauter Hass. Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Wir wollen wissen, was steht dahinter, wer liest in Erfurt und warum hat unser Gast Markus diese Lesung hier in Erfurt organisiert.
Wir werfen in der folgenden Stunde auch nochmal einen Blick zurück in doppelter Hinsicht, also zurück auf eine Veranstaltung, eine Gedenkveranstaltung, die stattgefunden hat und so gleichfalls auch historisch erinnert im Kontext Antisemitismus, Nationalismus. Genau, es geht um eine Einweihung von der Gedenkstele für Gerd Schramm und das offene digitale Archiv zur Umbenennung des Nettelbeck-Ufers hier in Erfurt. Hier haben wir einen kleinen Beitrag dann noch von Reinhard.
Ebenfalls einen Beitrag von Reinhard haben wir zu einem aktuellen Thema, nämlich am vergangenen Freitag gab es einen faschistischen Angriff hier in Erfurt auf eine antifaschistische Person, eine engagierte Person, und zwei Tage später fand eine Solidaritätskundgebung in Erfurt statt. Teilgenommen hat unter anderem Caro von Radio Frei und sie hat sich mit Reinhard darüber unterhalten, über ihre Eindrücke von der Solidaritätskundgebung und hat darüber gesprochen, was wir aktuell wissen.
Und weiterhin haben wir natürlich auch Musik. Ich habe heute was rausgesucht für unsere klassische Musikrubrik Coole Cover. Und wir haben natürlich auch den einen oder anderen Veranstaltungstipp über unseren Studiogast nun hinaus.
Das ist das Programm für die kommenden 60 Minuten. Mhm. Viel haben wir vor. Wir steigen direkt ein mit Musik. Die kommt von Courtney Barnett. Neue Musik, One Thing at a Time. Und danach sprechen wir über die Lesung Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis.
Hard to find some peace and quiet, swimming in my mind.
Neue Musik von Courtney Barnett hier im LHP Magazin auf Radio Frei. Um Musik geht es jetzt im nächsten Beitrag auch, aber auch um politische Dimensionen in der Musik. Denn es ist im letzten Jahr ein Buch erschienen unter dem Titel Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Geschrieben wurde dieses Buch von den AutorInnen Maria Karnitz und Lukas Geck. Und am 7. Mai könnt ihr etwas aus diesem Buch hören. Dann werden nämlich die Autorinnen in Erfurt zu Gast sein. Am 7. Mai um 19 Uhr im Café Duktig in der Engelsburg, Erfurt. Dort stellen sie ihr Buch vor. Und organisiert wurde das Ganze von Markus, auch bekannt als Atze über Bombatze Entertainment. Und hallo, du bist jetzt hier im Studio. Hallo Markus.
Hallo ihr beiden. Schön, dass ich bei euch sein darf heute.
Wir freuen uns auch, denn du kannst uns hoffentlich mehr zur geplanten Lesung erzählen am 7. Mai. Der Titel, ich habe es schon gesagt, es geht um Antisemitismus in der Popkultur, das heißt in der Musik, aber auch im Film beispielsweise. Darum geht es in diesem Buch von Maria Karnitz und Lukas Geck. Wie bist du denn auf dieses Buch und das Thema überhaupt aufmerksam geworden?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also es das ist eigentlich so passiert, dass ich, ist ja nun auch so, dass ich sehr viele Bands hier nach Erfurt hole und da war halt eine Band dabei, die hatten in ihren Videos, also die hatten, es gab halt Live-Videos auf YouTube und hatten halt eine Palästina-Flagge mit auf der Bühne und das ist mir etwas unangenehm aufgestoßen, wenn ich Konzerte veranstalte, wo hinten Nationalflaggen auf den Bühnen sind, egal jetzt welche, und hatte dann halt doch einen recht sehr regen Austausch mit der Agentur im Vorfeld und auch recht positiv mit der Band auch am Abend selber und so. Das hat dann auch alles gut funktioniert und auf jeden Fall bin ich halt dadurch nochmal stärker auf das Thema aufmerksam geworden und bin dann über einen Post von Linus Volkmann auf dieses Buch gestoßen.
Der unter anderem für das Musikmagazin Musikexpress
schreibt. Ja, unter anderem und halt mehrere Kolumnen in verschiedenen Medien schreibt und der das halt angepriesen hat und das ist halt alles irgendwie in dem in ähnlichen Zeitraum passiert und deswegen war ich da sofort Feuer und Flamme, das will ich lesen. Gerade weil es halt um diesen Punkt geht, ne? Und da geht es halt um viele sehr populäre Bands, nicht die, die ich hier nach Erfurt geholt hatte.
Aber mach mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele ich, von Bands, um ja, die es geht in diesem Buch.
Roger Waters ist zum Beispiel von Pink Floyd, von Pink ist zum Beispiel eine ganz große Nummer im Antisemitismus. Und aber auch Acts wie Massive Attack, die sich da äußern. Ich bin dann auch selber im August letzten Jahres nochmal selber damit konfrontiert worden, als ich bei den Fontaines DC und Sprints in der Zitadelle Spandau in Berlin war, wo dann ganz groß auf den Screens gestanden hat, Israel committed Genocide, ja, und alle applaudiert haben irgendwie, ne? Und das fand ich schon alles sehr komisch und schwierig irgendwie, gerade halt in Berlin, wo vor 80, 90 Jahren sehr schwerwiegende und Verbrechen geplant und durchgeführt worden sind, dass dann halt, ich meine, das
von
Publikum war sehr, ja, das Publikum war halt sehr international, ja. Aber trotzdem, dass dann halt so viele Leute applaudiert haben, das fand ich sehr schwierig. Dann. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann das Buch auch gelesen und fand es sehr interessant und habe mich mit den Autoren in Verbindung gesetzt und auch mit dem Verbrecherverlag, der das rausgebracht hat. Und bin sofort auf offene Ohren gestoßen und ja, und dann haben wir Termin gefunden. Engelsburg war auch sofort interessiert, das Thema mit anzubringen und ja, und dann ist das in die Wege geleitet worden und jetzt haben wir diesen Termin am 7. Mai und bin sehr gespannt, wie das abläuft.
Ja, und du hast das Buch auch schon gelesen. Mehr erfahren wir am 7. Mai in der Lesung von den Autoren selbst. Aber um so mal einen Einblick zu bekommen, kannst du so grobe Linien beschreiben, die in dem Buch aufgemacht werden. Denn die Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt ist keine einfache, so in keinem Bereich, ja im politischen und im kulturellen auch nicht. Es ist scheinbar scheint es gut zu geben, böse zu geben, richtig zu geben, falsch zu geben, aber so einfach ist es nicht, weil ganz viele Dinge auch gleichzeitig passieren und das ein komplexes Thema ist. Wie nähern sich denn die Autorinnen des Buches Lauter Hass diesem Thema? So mal als grobe Linie.
Ja, also die, ich sag mal, die sind halt pro Band, pro Musiker in Kapiteln geteilt und die nehmen sich dann halt die einzelnen Künstlerinnen dann vor und nehmen die dann ein bisschen auseinander. So, und ja, man staunt nicht schlecht, wer da eigentlich auch sich da in der Richtung teilweise äußert. Also es geht ja auch gar nicht so, wenn halt nur von der Bühne Free Palestine gerufen wird. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern eher um schwerwiegendere Sachen. Ne? Da ist auch zum Beispiel ein ganz großes Kapitel mit Kanye West, der sehr hässlich aufgetreten ist in den letzten Jahren, halt auch mit seinem
auch mit nationalsozialistischen Symboliken und
also
Begriffen.
Ich würde es jetzt hier nicht sagen, ne? Also dann, ihr könnt selber danach suchen. Und ja, mit nationalsozialistischen Symboliken und sehr antisemitischen Äußerungen und ja, das ist auch sehr interessant geschrieben und was nebenbei auch noch rauskam, das muss ich auch noch gleich dazu sagen, dass die beiden ihren Bachelor hier in Erfurt gemacht haben. Sprich, die sind eigentlich hier in Erfurt so halb zu Hause.
Ja.
Ne? So.
Maria Karnitz ist Politikwissenschaftlerin und Lukas Geck ist Sozialwissenschaftler.
Ich gehe mal aus, weil das sie an der Uni studiert haben.
Ja. Okay, also es waren jetzt so grobe Linien. Ich habe verstanden, die Autorinnen nehmen sich einzelne Bands vor, deren Aussagen, die sie auf der Bühne tätigen wahrscheinlich.
Nein,
und die in verschiedene Richtungen gehen.
Nicht nur auf der Bühne, so halt überhaupt halt in der Öffentlichkeit. Ne? Stehen ja auch in der Öffentlichkeit und machen dadurch, gerade wenn es halt von der Bühne ist, eine recht einseitige Kommunikation. Ne? Das ist ja nun jetzt nicht die Möglichkeit, dass es ein Austausch stattfindet, sondern rufen halt irgendwas runter und dann so nach dem Motto Friseur stirbt. Ne? Und das ist halt alles problematisch bei so einem hochkomplexen Thema.
Habe ich jetzt auch bei dir rausgehört, dass solche von der Bühne heruntergerufene Aussagen möglicherweise zu kurz gegriffen sind, weil das ganze Thema einfach sehr komplex sind. In dem Zusammenhang interessiert mich nochmal, weil du es auch mehrmals gesagt hast, es sei antisemitisch, die Äußerungen, ne, die getätigt werden. Es geht nicht nur um Free Palestine-Rufe, sondern du hast auch nochmal eine Unterscheidung aufgemacht. Was meinst du denn damit konkret, dass diese Aussagen antisemitisch seien oder das Verhalten antisemitisch sei?
Ja, zum einen wird halt gerade das halt, das bei den Fontaines DC, ich meine, die kommen jetzt in dem Buch nicht vor, ne? Aber es ist, wenn halt, für mich ist das so eine Art Holocaust-Relativierung, wenn das gleichgesetzt wird. Das sehen vielleicht andere Leute anders, also, aber ich sehe das schwierig, das irgendwie gleichzusetzen.
Wenn das gleichgesetzt wird?
Wenn die, sag ich mal, der Krieg im Nahost oder Nahostkonflikt und da passieren viele schlimme Sachen auch von der Seite Israels aus, das muss man natürlich dazu sagen, weil die Netanyahu-Regierung ist nicht ganz unschuldig, das ist so, aber halt wenn das halt, sag ich mal, nur einseitig und mit einseitiger Kommunikation von der Bühne gerufen wird, ist das halt schwierig und dann wird halt auch, gerade so Kanye West ist halt auch so ein Kandidat, das Existenzrecht Israels aberkannt und angegriffen und das ist für mich klar antisemitisch. Ja, da sind wir uns hoffentlich einig.
Die Hörerinnen sowieso werden sich auch ein Urteil bilden.
Ja. Und
Das verstehst du in dem Fall unter antisemitisch?
Ja, ne? Holocaust-Verleugnung oder Relativierung und Existenzrecht Israels aberkennen.
Und du hast es ja auch schon gesagt, dass es in der Popkultur, in der Musik ein größeres Thema ist. Verschiedene Bands positionieren sich entsprechend. Ne? War für dich auch Ausgangspunkt, das Buch auch mal zu lesen. Mal heruntergebrochen auf Erfurt, wie nimmst du da aktuell die Situation war, merkst du das auch hier in der Musikszene, dass sich der Nahostkonflikt und womöglich einseitige Positionierungen oder Äußerungen auch hier widerspiegeln?
Von Erfurter Künstlern und Künstlerinnen eher nicht. Also eher, sag ich mal, Levia ist zum Beispiel, jetzt habe ich einen Namen genannt, Levia ist zum Beispiel eine Künstlerin, die sich da sehr eindeutig pro Israel positioniert. Aber sonst ist mir das eher weniger aufgefallen. Also es ist halt meistens eher bei Künstlerinnen und Künstlern, die aus USA und Großbritannien kommen, da ist das eher ein Thema, weil da würde ich sagen, die Hemmschwelle niedriger ist, sich auf die eine Seite zu stellen.
Warum?
Weil die nicht in dem Maße an dem Holocaust hier gerade in Europa-Festland beteiligt waren.
Ja, der vom Nationalsozialismus.
Sicherlich gab es da natürlich auch viele antisemitische Vorfälle in Großbritannien, in den USA. Das will ich jetzt nicht leugnen, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie das hier passiert ist.
Das ist und bleibt ein einmaliges Ereignis. Ja. Okay, wir haben einen Blick auf dieses Buch geworfen, geschrieben von Maria Karnetz und Lukas Geck. Das Buch heißt Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Und die beiden kommen am 7. Mai nach Erfurt ins Café Duktig, werden aus ihrem Buch lesen. Ich nehme an, auch noch für Fragen zur Verfügung stehen, ja, in die Diskussion kommen. Wie ist das
Romy,
geplant?
Romy Arnold von Mobit wird das Ganze moderieren. Sprich, ich würde halt eine Begrüßung machen und dann werden die beiden lesen. Dann gibt es halt eine offene Diskussionsrunde dazu. Und 20 Uhr beginnt das. Ich denke mal, dass wir dann so gegen 22 Uhr fertig sind.
Ja, ach, 19 Uhr ist Einlass.
Ja, genau, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr ist Beginn. Und es wird auch einen Büchertisch geben von der Buchhandlung Kleingedrucktes und man kann das Buch dann auch dort erwerben und sich auch widmen und unterschreiben lassen, wenn man das möchte. Und war noch eine Frage offen?
Eintritt ist frei.
Eintritt ist frei, ja.
Aber ich lese gerade, dass um Anmeldung gebeten wird.
Ja, das ist
warum
ganz wichtig, weil es gibt in dem Vortragsraum vom Café Duktig nicht ewig viele Plätze, also es gibt nur 60 Sitzplätze. Über die Hälfte ist inzwischen schon weg. Und deswegen wäre es wichtig, dass im Vorfeld sich angemeldet wird.
Wo und wie passiert das am besten?
Das passiert über meine Webseite bumbatze-entertainment.de oder kurz bumbatze.de/lauter26.
Oder ihr sucht nochmal den Namen des Buches und den Ort Erfurt, dann kommt ihr wahrscheinlich auch dahin. Was wünschst du dir denn im besten Fall für die Lesung, für die Veranstaltung nächste Woche? Was soll im besten Fall passieren?
Na, im Idealfall natürlich, dass wir die Plätze voll bekommen und dass danach eine rege, konstruktive Diskussion passiert. Nein.
Okay.
Und alle glücklich nach Hause gehen und das war toll, tolle Veranstaltung, gut, dass es passiert ist.
Und sich womöglich auch weiterhin mit dem Thema auseinandersetzen, um das es in dem Buch geht. Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis, ein Buch, das eben Popkultur in den Blick nimmt und antisemitische Narrative zum Beispiel in der Musik. Markus, du organisierst diese Veranstaltung mit für den 7. Mai. Start ist um 20 Uhr im Café Duktig in der Engelsburg, Erfurt. Vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick schon mal vorab gegeben hast in die Lesung nächste Woche. Und wer mehr erfahren möchte, kann teilnehmen an der Lesung. Anmeldung ist erwünscht. Vielen Dank, ja. Markus, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und jetzt haben wir uns im Vorfeld noch kurz überlegt, musikalisch natürlich auch rauszugehen aus dem Interview, haben dich gefragt, welchen Song könnten wir spielen, und dann hast du uns viele interessante Dinge erzählt, die ich mir nicht merken kann, deshalb gebe ich jetzt nochmal ab quasi und wir wechseln in die Musik. Du hast einen Song vorgeschlagen von den Beastie Boys, welcher ist es und
genau.
Warum?
Die Beastie Boys haben einen jüdischen Hintergrund. Und der Mike D hat auch vor ein paar Tagen von den Beastie Boys, leider MCA ist ja schon tot, aber der Mike D hat vor ein paar Tagen in Frankfurt am Main das eine Ausstellung im jüdischen Museum eröffnet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, aber das findet ihr sicherlich raus. Deshalb möchte ich gerne Shadrach von Ports Boutique euch vorspielen. Von den Beastie Boys.
Den Song hören wir jetzt. Vielen Dank, Markus. Musik von den Beastie Boys war das Shadrack von Paul's Boutique. Ihr hört das LAP-Magazin auf Radio Frei.
Bevor wir den nächsten Beitrag euch präsentieren, haben wir noch mal Musik. Und zwar, du fokussierst ja gerade Saas. Das finde ich gut.
Auch neue Musik vom neuen Album Saas et Souf. Hören wir den Song Mon Vrai Moi, mein wahres Ich. Und sprechen danach über Gerd Schramm.
Ça ressemble à la tombée du jour quand l'horizon s'embrase et toutes les couleurs entourent le ciel qui nous fait face. Ça ressemble à l'amour, celui des passions folles, des pactes qu'on fait un jour que jamais on abandonne. J'ai pas besoin de comprendre, j'ai pas besoin de croire. Je laisse la raison rendre enfin ses pleins pouvoirs. Je sens, je goûte, je tremble. Je prends, je touche et j'entends. Je laisse venir à moi le bonheur ou la chance. J'accueille et je reçois. Je laisse venir à moi le malheur et l'absence. J'accueille et je reçois sans peur et sans méfiance. Mon vrai moi. Ça ressemble à ces rêves qui racontent la vraie vie et parfois la précèdent. Ça ressemble à ton esprit quand il s'allume soudain, juste à cause d'un regard en face de toi dans le train. C'est le début d'une histoire. J'ai pas besoin de comprendre, j'ai pas besoin de croire. Je laisse la raison rendre enfin ses pleins pouvoirs. Je sens, je goûte, je tremble. Je prends, je touche, j'entends. Je laisse venir à moi le bonheur ou la chance. J'accueille et je reçois. Je laisse venir à moi le malheur et l'absence. J'accueille et je reçois sans peur et sans méfiance. Mon vrai moi, la couleur et l'éclat.
Es war eine Debatte über mehrere Jahre. Dabei ging es in Anführungszeichen nur um einen Straßennamen, nämlich die Frage, soll das Nettelbeck-Ufer in Erfurt in Gerd-Schramm-Straße umbenannt werden oder auch nicht. Joachim Nettelbeck lebte im 18. Jahrhundert, war Seemann, war Sklavenhändler und beteiligte sich eben auch am Lobbyismus um Kolonialismus. Manche sagen, er war Kind seiner Zeit und deshalb Sklavenhändler, was damals noch nicht so als problematisch angesehen wurde wie im 21. Jahrhundert. Gerd Schramm wiederum lebte 200 Jahre nach Joachim Nettelbeck. Gerd Schramm ist gebürtiger Erfurter, war afroamerikanischer Herkunft und kam während des Zweiten Weltkriegs in das Konzentrationslager Buchenwald. Er überlebte das. Seine Geschichten schrieb Gerd Schramm auf. Im Buch Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Vor 10 Jahren ist Gerd Schramm verstorben. Und anlässlich des 10-jährigen Todestages wurde am letzten Samstag hier in Erfurt eine Stele eingeweiht. Eine Gedenkstele. Und bei dieser Veranstaltung war unter anderem sein Sohn vor Ort, Bernd Schramm. Und wir von Radio Frei haben in den letzten Jahren immer wieder berichtet über die Debatte der Namensumbenennung, Straßenumbenennung. Und am Ende stand dann eben ein Kompromiss. Die Karlstraße mit der Karlsbrücke wurde umbenannt vor 3 Jahren in Gerd-Schramm-Straße. Die dortige Schule trägt die Anschrift Gerd-Schramm-Straße 1. Die Straße Nettelbeck-Ufer bleibt bei ihrem Namen. Viele Gespräche wurden geführt. Es gab Lesungen hier in Erfurt, die haben wir als Radio auch mitgeschnitten. Und unser Kollege Reinhard hat zurückgeblickt, hat eine Collage angefertigt und wir hören deshalb jetzt Eindrücke und Rückblicke aus Gesprächen und Lesungen der letzten Jahre rund um Gerd Schramm.
Ich wurde am 25. November 1928 in Erfurt geboren. Von meinem Vater weiß ich leider sehr wenig. Er hieß Jack Poengston, stammte aus Kalifornien, hatte kubanische Vorfahren und war im Stahlhochbau tätig. Um 1927 herum kam er für den Bau einer Eisenbahnbrücke als Vertragsarbeiter einer amerikanischen Firma nach Erfurt. Etwa 2 Jahre muss er sich in der Stadt aufgehalten haben. Wo er dort wohnte, wie man ihn als schwarzen Mann begegnete, ob er Freunde hatte oder eher ein Einzelgänger war, darüber kann ich nicht mal spekulieren. Bestimmt kannte er sich im Laufe der Zeit in Erfurt aus und hatte ein Leben neben der Arbeit auf dem Bau. Eines Tages tauchte er nämlich in der Maß- und Konfektionsschneiderei meines Großvaters Kurt Schramm auf. Dessen Geschäft befand sich in einem zweigeschossigen Haus am Nettelbeck-Ufer in Erfurt-Nord.
Die Brücke heißt weiterhin Karlsbrücke. Also die Brücke muss nicht den gleichen Namen wie die Straße haben. Also das, was Straße da drüber ist, ist dann Gerd-Schramm-Straße. Und die Brücke selber heißt weiterhin Karlsbrücke.
Was ja der CDU-Vorschlag war, 2020 gleich, wir benennen eine Straße nach Gerd Schramm im Glauben, wenn wir es gemacht haben, dann ist Nettelbeck sicher so ungefähr, weil dann ist Schramm ja schon woanders. Dass das eigentlich total grausam ist, diesen Menschen gegenüber, weil der wieder für was benutzt wird und auch jetzt mit diesen Tafeln, was im Bausewein-Antrag oder Vorschlag so drinne stand, dass dann Schramm eigentlich so als der Gute, auf den sich alle einigen können, und Nettelbeck haben wir schon begriffen, der ist nicht ganz koscher irgendwie so, dass Schramm dann eigentlich so den Nettelbeck irgendwie retten soll und stützen soll, so, weil der ist doch jetzt auch dabei und dann kann man irgendwie mit unserer dunklen Geschichte. Also Gerd Schramm kriegt die eigentlich so auf den Rücken gebunden. Und das ist eigentlich auch ein unglaublich furchtbarer Akt, weil es irgendwie wie ihn wiederum zu einer Dienstleistungsfigur in einer politisch unausgegorenen Idee macht, wie man irgendwie eine Geschichte versucht zu verteidigen, die eigentlich nicht zu verteidigen ist. Und deswegen würde ich sagen, ist es schon wichtig zu sagen, es geht eigentlich zuerst darum, dass das Nettelbeck-Ufer verschwindet.
Als Reserveoffizier der deutschen Wehrmacht wurde mein Lehrer, Herr Richard, mit Kriegsbeginn eingezogen. Sein plötzliches Fehlen löste äußerst unangenehme Veränderungen aus. Die Gemeinde sah sich nämlich dazu gezwungen, einen kommissarischen Schulleiter einzusetzen. Die Wahl fiel auf Herrn Kramer, zugleich Ortsgruppenleiter der NSDAP. Hauptlehrer Kramer, so nannte sich dieser Wichtigtuer nach seinem unverhofften Karrieresprung, wohnte in einem Anbau der Grundschule. Bis dahin hatte er die Parallelklasse unterrichtet, als er auch unsere übernahm, durften wir ihn richtig kennenlernen. Kramer war ein Stinkstiefel, klein, untersetzt, mit Kneifer und bösem Blick.
Wir haben heute die schöne Aufgabe, die Gerd-Schramm-Straße einzuweihen.
Ich bin froh, dass es am Ende gelungen ist, einen partei- und lagerübergreifenden Kompromiss im Stadtrat zu finden. Kompromiss in dem Sinne, Beibehaltung des Nettelbeck-Ufers, aber gleichzeitig in unmittelbarer Nähe eine Würdigung von Gerd Schramm. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Es berücksichtigt den mehrheitlichen Bürgerwillen, den Willen der Anlieger, und es ist ein sozusagen auf breiter demokratischer Basis passiert. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Das kann auch in anderen Städten, haben wir das schon erlebt, auch ganz anders laufen.
Als Kind durchschaute ich die Hintergründe der täglichen Schikanen nicht. Pöbeleien einfach hinzunehmen, das lag mir fern. Als mir in Erfurt ein paar HJ-Bengels auf der Straße rassistische Äußerungen nachriefen, habe ich sie verdroschen, bis sie heulend abzogen. In der Schule hatte ich allerdings kaum Möglichkeiten, mich gegen Willkür zu wehren. Um den Frust etwas abzubauen, malte ich mir mit meinem Freund Ewald manchmal aus, dass wir den Spieß umdrehen und Kramer in den Hintern treten oder ordentlich vermöbeln würden. Meiner Großmutter hatte ich von meinen Problemen in der Schule erzählt, aber sie konnte nicht mehr tun, als mich abzulenken und zu beschwichtigen. Bei wem hätte sie vorsprechen oder sich gar über Kramer beschweren sollen?
Er wollte eigentlich Kfz-Mechaniker lernen, konnte es damals nicht.
Jetzt kommen welche, die Gutmenschen, die wissen alles. Bloß weil der hier geboren ist und sonst sein ganzes Leben woanders war, war in Buchenwald, mein Vater war auch in Buchenwald, das kann man also nicht irgendwie vergleichen. Aber wenn das umbenannt werden sollte, das Nettelbeck-Ufer, dann würde ich vorschlagen, dem einen neutralen Namen zu geben. Wie, wir haben hier die Dahlstraße, wir haben hier die Bergstraße, die Gerberstraße, das Storchmühlenweg. Das sind Namen, die braucht man überhaupt nicht mehr ändern.
Ja, also ich komme aus Erfurt und ich wohne hier auch schon sehr lange. Und mir war das gar nicht bewusst, dass Nettelbeck so ein Schweinehund war und sehr, sehr viele Menschen ins Unglück gestürzt hat und damit auch noch richtig viel Kohle verdient hat. Und ich finde das super, wenn das nicht nur umbenannt wird, sondern insbesondere auch, wenn es in Gerd Schramm Ufer umbenannt wird. Denn Gerd Schramm mit seiner Biografie, mit seinem Leben, für das, was er geleistet hat, steht, glaube ich, für eine andere Form von Gesellschaft, die mir besser gefällt als die Form von Gesellschaft, für die Nettelbeck steht und auch die Nazis, die ihn dann wegen Kolberg-Vergangenheit und sowas instrumentalisiert haben oder eben auch nicht instrumentalisiert haben, sondern ihn einfach umgedeutet haben und das denen halt auch leicht fiel. Ne?
Als Gerd Schramm dann in das Lager kommt, ist er ist nicht der einzige schwarze Häftling in Buchenwald, aber er ist trotzdem eine Ausnahme. Und normalerweise ist es für einen Häftling die beste Überlebensstrategie in einem Konzentrationslager, unsichtbar zu sein. Das ist aber schlecht für einen schwarzen Häftling, weil er natürlich nicht unsichtbar sein kann. Und schon in der Anfangsereignis, als er zum ersten Mal nach Buchenwald kommt, kommt er in den Fokus der SS-Männer, die sich über ihn lustig machen, die da einen besonderen haben, über den sie sich erheben können, indem sie ihre Stärke selber manifestieren. Und es sind dann Funktionshäftlinge, deutsche Funktionshäftlinge, die eben nicht diese rassistischen Ressentiments teilen, sondern die nur diesen armen Jungen sehen. Und da gab es tatsächlich schon eingeübte Strukturen im Konzentrationslager, eben Kinder und Jugendliche, die ansonsten in diese Maschine hineinkommen und nicht sehr lange überlebensfähig sind. Wenn man einen 15, als er ins KZ kommt, wenn der im Steinbruch arbeitet, hat er keine langen Überlebenschancen.
Das waren Stimmen, das waren Eindrücke, das waren Rückblicke aus mehreren Debatten aus den letzten Jahren. Es ging um Gerd Schramm. Soll das Nettelbergufer in Gerd-Schramm-Straße umbenannt werden? Erfurt hat da lange gerungen. Am Ende wurde die Karlstraße umbenannt in Gerd-Schramm-Straße. Der Abschnitt der Karlsbrücke, die Brücke heißt weiterhin Karlsbrücke und das Nettelbergufer heißt weiterhin Nettelbergufer. Und wir haben diese Rückblicke gespielt anlässlich des 10. Todestages von Gerd Schramm, einem schwarzen Deutschen. Ihm zu Ehren wurde eine Gedenkstele am letzten Samstag in der Gerd-Schramm-Straße eingeweiht.
Und auf dieser Stele kann man ein Konterfei von ihm sehen, bereits als alter, als alter Mann. Geboren wurde er am 25. November 1928 hier in Erfurt und verstarb am 18.04.2016 in Eberswalde. Weiterhin ist zu lesen, Gerd Schramm wurde am Nettelbeckufer 15 als Sohn einer deutschen Schneiderin und eines Ingenieurs aus Kalifornien geboren. Im Nationalsozialismus wurde er aus rassistischen Gründen diskriminiert und verfolgt. Mit 14 Jahren kam er in Gestapohaft, mit 15 wurde er in das KZ Buchenwald verschleppt. Sein Vater wurde 1943 beim Besuch in Deutschland verhaftet und im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Das könnt ihr auf der Stele sehen. Und direkt an der Brücke ist nochmal eine kleine Hinweistafel zu finden mit einem QR-Code. Und diese Hinweistafel führt zum offenen Archiv, zur Straßen. Umbenennungsdebatte. Hier kann man alles abrufen. In diesem offenen digitalen Archiv wurde dokumentiert die erinnerungskulturelle Kontroverse mit Perspektiven aus Wissenschaft, des bürgerlichen Engagements, Wortmeldungen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und auch aus der Presseberichterstattung. Alles hier zu finden im offenen Archiv. Einfach den QR-Code vor Ort an der Brücke abscannen.
Und am 18. April wurde diese Stele eingeweiht in der Gerd-Schramm-Straße. Und ein besonderer Gast dabei war Bernd Schramm, der Sohn von Gerd Schramm. Wir schließen dieses Thema mit Musik ab, denn bei der Eröffnung am letzten Samstag hat auch ein lokaler Künstler gespielt. Die Rede ist von MBP und wir hören einen aktuellen Song von ihm, Mädchen mit der braunen Haut.
Du hast hast Löcher in den Jeans, du hast Löcher in dein Herz. Du willst gerne drüber reden, jede Narbe hat einen Wert. Doch in der Schule wird gelästert, denn du kommst nicht hinterher. Das Mädchen mit der braunen Haut, der beste Freund im Mittelmeer. Schuldgefühle wiegen schwer, du hast die Sprache nie gelernt. Und jedes Pflaster auf der Haut bringt dich ihm ein Stückchen näher. Du wärst gerne krass woanders, seid geflüchtet vor dem Panzer. Und jeder Tag Traum bringt dich durcheinander. Hörst die Schreie unter Trümmern und die Tränen voller Blut. Und der Psychologe sagt, es wird alles wieder gut. Mach dir bloß keine Sorgen, ihr seid hinter den Grenzen. Leute ohne deutschen Pass sind für uns keine Menschen. Du warst nur das Mädchen mit der braunen Haut. Jede Träne auf der Wange formte dich zur Frau. Alle Augen waren auf dich, ganz allein im Klassenraum. Volle Lippen wie ein Clown, mach die Locken lieber raus. Das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut ist viel stärker als man glaubt. Gib die Hoffnung niemals auf und werden Ängste wieder laut. Sie kämpft sich da raus, das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut. Laufe 1000 Kilometer, es ist Winter in Europa. Für sie ist Schnee, wir erfrieren schon am Montag. Gedanken sind nicht frei, eingesperrt in dem Käfig. Sie sagen, du bist schwarz und sie finden das so eklig. Doch Papa hat gesagt, du bist wunderschön. Seitdem du auf der Welt bist, findet Papa wunderschön. Du bist ein kleiner Diamant und sein allergrößter Schatz. Bist du da, wird die Einraumwohnung immer zum Palast. Weil wir anders aussehen, sind wir unter Verdacht. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, Papa bleibt für dich wach. Wenn jeder über dich lacht, bist du für sie nur der Clown. Fang ich die Träne auf und pflanz für dich einen Aprikosenbaum. Wenn sie dich mit anderen Augen sehen als ich, gibst du die Hoffnung auf, ich heb sie auf und glaube an dich. Schenk mir ein Lächeln kleines, du bist ein Gedicht und ihre Vorurteile haben kein Gewicht. Du warst immer nur das Mädchen mit der braunen Haut. Jede Träne auf der Wange formte dich zur Frau. Alle Augen waren auf dich, ganz allein im Klassenraum. Vor den Lippen wie ein Clown, mach die Locken lieber raus. Das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut ist viel stärker als man glaubt. Gib die Hoffnung niemals auf und werden Ängste wieder laut. Sie kämpft sich da raus, das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut. Das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut ist viel stärker als man glaubt. Gib die Hoffnung niemals auf und werden Ängste wieder laut. Sie kämpft sich da raus, das wunderschöne Mädchen mit der braunen Haut.
MWP. Mit dem LAP-Magazin am Mittwoch. Wir kommen nun zum nächsten Beitrag. Es geht hier um ein aktuelles Thema, nämlich um einen faschistischen Angriff letzten Freitag. Ein Angriff hier in Erfurt. Wir erfahren gleich im Beitrag mehr Details dazu. Noch ein Hinweis aber vorab gleich. In diesem Redaktionsgespräch zwischen Reinhard und Caro geht es um diesen Angriff. Caro berichtet von ihren Eindrücken von einer Solidaritätskundgebung am Sonntag. Wenn im Beitrag von gestern die Rede ist, dann ist damit der vergangene Sonntag gemeint. Der 19. April.
Die 90er Jahre und die Nullerjahre gelten hierzulande gemeinhin als die Baseballschlägerjahre. Immer wieder gab es Übergriffe, in der Regel aus der rechten Neonazi-Szene auf Menschen, die aus deren Sicht nicht in das Weltbild passten. In den letzten Jahren wurde zumindest medial darüber weniger berichtet. Jetzt gab es in Erfurt am Urbicher Kreuz wieder einen gewalttätigen Übergriff auf einen linken Aktivisten und gestern Abend deswegen eine solidarische Demo, die am Erfurter Bahnhofsvorplatz begann. Meine Kollegin Caro war mit vor Ort und ordnet jetzt für uns die Ereignisse ein. Hallo Caro.
Hallo.
Was weiß man denn bislang über die Tat am Urbicher Kreuz?
Vor wenigen Tagen war eine Person, die Mitglied vom Roten Erfurt war, auf dem Nachhauseweg. Und beim Urbicher Kreuz kamen dann zwei Menschen, die der Neonazi-Szene zugeordnet werden konnten, mit einem Schlagring und haben die Person brutal niedergeschlagen. Dazu zählen unter anderem Schläge auf die Nase und auch aufs Auge. Letztendlich befindet er sich, zumindest nach Angaben bei der Demo gestern, noch im Krankenhaus und kann auf einem Auge nichts sehen. Ob sich das ändern wird und ob er wieder sehen kann, ist noch unklar. Außerdem wurde gesagt, dass es wohl zwei Täter waren, die sich im Altersfeld zwischen 17 und 20 einordnen lassen und die wohl aktiv Kampfsport betreiben und auch jetzt im brutalen Milieu nicht ganz unbekannt sind.
Nun hat sich ja relativ schnell diese Demo gestern Abend organisieren können. Da gab es im Internet einen Aufruf. Und wie hast du denn selbst davon erfahren, dass du dann auch so schnell hingegangen bist?
Es gab den Demo-Aufruf tatsächlich ganz bundesweit, weil ich habe die Info erst durch Widersetzen Halle bekommen, da ich diesem Instagram-Kanal folge. Denn dort habe ich dann die Solidaritätsbekundungen erst gelesen und dann erfahren, dass das auch in Erfurt passiert ist und dass es da dann diese Demo gibt. Im Nachhinein habe ich dann natürlich auch beim Roten Erfurt direkt nachgelesen, was genau passiert ist und dann nochmal die Einzelheiten mitbekommen. Aber zumindest vor Ort, was man gesehen hat, waren, dass auch viele Leute von außerhalb von Erfurt angereist kamen.
Das ist ja mal ganz interessant, dass eben sogar Leute von außerhalb kamen, weil der Aufruf war ja logischerweise dann auch deutschlandweit zu lesen. Und die Frage ist ja immer bei dieser Kurzfristigkeit, wie viele Menschen dann da waren und vor allen Dingen, wer alles so da war, ob das eher Jüngere, eher älter waren. Wie hast du das gesehen?
Ich war am Anfang schon ein bisschen früher da. Ich war gegen 16.45 Uhr da. Die Demonstration hat tatsächlich erst 17 Uhr gestartet, beziehungsweise offiziell erst 17.15 Uhr. Aber da waren schon irgendwie so 30 bis 50 Leute da. Und was aufgefallen ist, also am Ende stieg die Teilnehmendenzahl bis auf etwas um die Drehe von 150, zumindest nach meiner Schätzung. Die Mitglieder oder die dort Anwesenden waren überwiegend junge Leute und haben vor allem schwarze Kleidung getragen, was man heutzutage in den Demozügen wahrscheinlich als schwarzen Block identifizieren würde. Allerdings war es auch sehr bunt gemischt, was jetzt bei der Kleidung komisch klingen mag, aber es gab viele queere, weibliche oder migrantisch gelesene Personen und auch viele Leute, die zum Beispiel Palitücher oder Palästina-Flagge getragen haben.
Also dann doch sehr unterschiedlich und generell ist ja gut, und deswegen sprechen wir auch mit dir, vor Ort hinzugehen, einen Eindruck zu bekommen, zu sammeln und vor allen Dingen eben auch Vorurteile mitunter zu widerlegen und manchmal auch eben Vorurteile bestätigt zu bekommen. Denn das muss man ja auch sagen, wenn so Namen und Begriffe fallen wie Rotes Erfurt oder auch Antifa, da gehen ja bei einigen Menschen zumindest die Alarmleuchten an und tauchen schnell so Begriffe auf wie, ja, das sind linksgerichtete Ideologen. Wie war denn jetzt dein Eindruck da? Also du hast ja eben schon zum Teil auch die Frage beantwortet.
Also die Proteste waren sehr friedlich, es gab keine Konflikte, es gab eine sehr hohe Polizeipräsenz. Ich habe da etwa oder etwas über 10 Polizeiwagen gesehen und auch viele einzelne PolizistInnen, die um die Demonstration drumherum standen. Aber es war wirklich sehr jung und die Stimmung war sehr positiv. Also man kannte sich untereinander viel, es gab viel Gerede, viel Gelache auch teilweise. Trotzdem war die Stimmung auch sehr ernst, weil immer wieder auch in den Reden betont worden ist, das, was da jetzt im Urbicher Kreuz passiert ist, das war kein Einzelfall. Es gab viele gleiche Fälle und dass man sich trotzdem irgendwie immer unsicher fühlen muss.
Nun ist die Frage, gestern gab es diese schnell organisierte Demo und damit soll es aber nicht zu Ende sein. Wie geht's denn nun weiter?
Am Mittwoch soll es eine erneute Kundgebung, eine neue Solidaritätsbekundung geben und zwar im Nordpark um 17 Uhr. Dort trifft man sich nochmal zum gemeinsamen Picknick und natürlich auch zur gemeinsamen Demonstration.
Vielen Dank, Caro, für deine Einschätzung und dass du kurzfristig hier gewesen bist.
Dankeschön.
Das war ein Redaktionsgespräch von Reinhard und Caro, geführt nach der Solidaritätskundgebung vom letzten Sonntag. Solidaritätskundgebung nach einem faschistischen Angriff auf eine, ja, linksgerichtete Person am Freitag hier in Erfurt. Und wir konnten sozialen Medien noch entnehmen, dass es eine Demo geben soll, geben wird, auch noch am 26. April. Das ist jetzt kommenden Sonntag um 15 Uhr am Hauptbahnhof Erfurt unter dem Motto faschistischen Angriffen gemeinsam entgegentreten.
Wir machen an der Stelle einen Cut. Themenwechsel und beschäftigen uns mit Musik und zwar mit unserer Rubrik Coole Cover.
Coole Cover.
See a red door and I want it painted gray. No colors anymore, I want them to turn gray.
Painted black.
One, two.
I didn't want to leave, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I should have bought you flowers.
I can buy myself flowers.
I can take myself down and do
das war das coole Cover für heute. Und Jana kann auflösen.
Eigentlich waren es zwei, weil wir haben gerade ein sogenanntes Mashup gehört, also wo zwei Lieder miteinander vermischt werden. Also DJs, DJs machen sowas in ihren Live-Performances auch sehr gern. Wir haben gehört Flowers und When I Was Your Man, also der Song Flowers ist von Miley Cyrus und When I Was Your Man ist von Bruno Mars und die beiden haben das selber im Duett als Mashup zusammengeschmissen und zwar im Jahr 2023 und im gleichen Jahr hat das Pop amerikanische Indie-Pop-Duo Pomplamoose, also dessen Interpretation wir gerade gehört haben, die haben das im gleichen Jahr aufgegriffen.
Ja, die schnappen sich ja immer mal so Lieder, ne? Die haben wir häufiger hier mal.
Genau, also ich mag die beiden sehr gern, also von der Stilistik, also so dieses Soul-Pop-Indie-Zeugs mag ich ganz gern. Und das Besondere an denen ist, dass die tatsächlich übers Internet erstmal bekannt geworden sind, weil die ihre Studio-Sessions dort veröffentlichen, regelmäßig seit 2008. Da hat sich die Band gegründet und die holen sich immer wieder so GastmusikerInnen dazu. Also beide sind Multi-Instrumentalisten, also spielen beide mehrere Instrumente und holen sich dann eben, je nachdem, worauf die Bock haben, was sie eben neu vertonen wollen, neu inszenieren, covern, holen die sich die Leute dazu. Also spannendes Projekt, finde ich. Also mich spricht es persönlich auch vom Sound sehr an. Deswegen bringe ich es immer mal wieder rein. Das habe ich heute, meine Playlist hat mir das heute reingespult. Also
vorgeschlagen.
Vorgeschlagen.
Das Jana, du hast heute Sendung, nimm doch den Song.
Kannte ich tatsächlich noch nicht, die Interpretation.
Okay, vielen Dank Jana für dieses coole Cover. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Das war das LHP-Magazin für heute. Ihr könnt uns wieder hören dann in 2 Wochen, Mittwoch 11 Uhr. Das ist dann der 6. Mai.
6. Mai.
Also kurz vor der Aktion Erfurt glänzt, zum Beispiel am 8. Mai. Und wir haben noch einen Song, der baut so aufeinander auf. So eine Story wird erzählt und das Ende werdet ihr leider nicht mehr mitbekommen. Trotzdem haben wir den Song rausgesucht. Mhm. Die Rede ist von Zwei im Bus von Dota Kehr und zwei andere sagen jetzt Tschüss.
Tschüss.
Das waren Jana und Christine hier am Mikrofon.
Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrott hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was sollen sie sagen. Sie ist total fasziniert. Rollenspiel und Backen, aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reißt er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz, er lacht und sie lacht kurz mit aus Reflex. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert, er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. Tut mir leid, das mit uns beiden kannst du knicken, such dir anders wen zum Reden, manche blicken es halt nie. Ich steig ihr aus, fick dich ins Knie, das könnte sie sagen. Wäre vielleicht nicht ganz ihr Stil. Die Formulierung wäre zu drastisch für ihr Taktgefühl. Bleib ich jetzt höflich? Oder scheiß ich auf höflich? Zieh ich jetzt nicht diese Linie? Stell dir vor, was könnte werden? Da wäre alles inbegriffen. Vielleicht würden wir ein Paar, es kommen Kollegen zu Besuch. Er macht